HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
Was bist du unsicher?
Es läuft längst auf allen Kanälen, als die Ministerin an diesem Nachmittag die Unionsfraktion informiert.
Also von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie.
Unsicherheit macht sich breit, überall, das ist nicht gut.
Die Einrichtung einer internationalen Sicherheitszone unter Führung von Deutschland und einen solchen Schritt, dem Außenminister per SMS anzukündigen, das hat schon einen gewissen Geschmack.
Weil Unsicherheit dazu führt, dass man zögert und nichts tut.
Wir können nicht nur beklagen, was in dieser Region passiert und als Europa keine Antwort geben.
Ich habe ja gar nichts gegen Initiativen, wenn ich weiß, um was es geht. Aber es ist eine Überschrift gebildet worden und es ist etwas aufgeblasen worden, was Schutzzone heißt.
Ich habe den Eindruck, dass man im Verteidigungsministerium keine 2 Stunden mal die Implikationen des Vorschlags überhaupt durchdacht hat.
Ich freue mich, dass das Auswärtige Amt überhaupt gezuckt hat, denn Herr Maas ist, zumindest korrigieren Sie mich, in der letzten Woche irgendwie verschütt gegangen.
Was Frau Kramp-Karrenbauer zurzeit macht, ist eine Militarisierung der Außenpolitik.
Oh. Sicherheitszone ist nicht gleich Sicherheitszone. Präsident Erdogan meint damit einen mehr als 400 Kilometer langen Streifen im syrischen Kurdengebiet, der eine Art türkisches Protektorat werden soll, um die Autonomie der Kurden, für Erdogan Synonym für Terroristen, zu brechen. Mit Sicherheitszone meint Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer aber das genaue Gegenteil. Sie will die Lage in Nordsyrien stabilisieren durch eine wie auch immer geartete internationale Initiative, was ja auch bedeutet, die Kurden zu schützen und Erdogan das Feld nicht alleine zu überlassen. Dieser Vorstoß war reichlich unausgegoren. Auf entscheidende Fragen hat AKK, die nebenbei auch CDU-Vorsitzende mit Kanzleramtsambitionen ist, keine Antwort. Zum Beispiel, wo diese Zone sein soll und wie sie die zentralen Akteure mit ins Boot holen will, in Moskau, Damaskus und Ankara. Kramp-Karrenbauer weiß es offenbar selber nicht, dennoch wagt sie einen deutschen Tabubruch. Ende des Jammerns, nicht mehr nur tatenlos zusehen, was angesichts eines brutalen Krieges seit 8 Jahren und mit Millionen von Flüchtlingen zwar Berliner und Brüsseler Direktive war, aber doch reichlich wenig ist. Was also ließe sich der Idee vielleicht doch abgewinnen? Damit beschäftigen wir uns heute Abend in HR2 Kultur, der Tag, Achtung Sicherheitszone, Europa und der Krieg in Syrien. Beginnen wir mit dem Vorstoß von AKK und den Reaktionen darauf.
Montagabend, 18.34 Uhr, Eilmeldung der deutschen Presseagentur. Annegret Kramp-Karrenbauer hat der dpa ein Interview gegeben. Noch am selben Abend legt sie in den Tagesthemen und im Heute-Journal nach.
Ich möchte, dass wir nicht tatenlos zuschauen, wenn wir auf den Nordirak schauen. Dort haben wir zurzeit eine ganz, ganz schwierige humanitäre Situation. Und ich schlage vor und wünsche mir, dass wir eine international kontrollierte Schutzzone dort einrichten, um den Kampf gegen den IS fortsetzen zu können, aber auch um Wiederaufbau zu leisten, damit Menschen in ihre Heimat wieder zurückkehren können.
Die Verteidigungsministerin spricht von Nordirak, obwohl sie eigentlich Nordsyrien meint. Doch Koalitionspolitiker wundern sich vor allem darüber, dass sie außer der Bundeskanzlerin offenbar niemandem in Berlin was gesagt hatte. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich wundert sich. Weniger als 24 Stunden vor der Medienoffensive der Ministerin hatte er doch noch mit ihr zusammengesessen. Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Wichtiges Thema, die Lage in Nordsyrien.
Eine Stunde an Erörterungen auch mit dem Außenminister. Und ich hätte es durchaus als nachvollziehbar empfunden, wenn die Verteidigungsministerin dieses Thema mit sich herumträgt, dass sie es dann zumindest am Sonntag auch in diesem durchaus interessierten Kreis auch angesprochen hätte.
Stattdessen spricht sie einen Tag später im Fernsehen. Mehrmals wird sie da gefragt, wie viele Bundeswehrsoldaten sie denn schicken würde, um eine Schutzzone militärisch abzusichern. Konkret wird sie nicht.
Wie eine internationale Mission und ein darauf aufbauendes Mandat im Bundestag aussehen müsste, das ist eine Entscheidung, die der Bundestag zu treffen hat.
Die Politik aber will erst mal Einzelheiten wissen. Außenminister Heiko Maas hat einen ganzen Katalog von Fragen.
Wer in welchem Rahmen würde sich beteiligen? Wie bezieht man die Türkei, die dort gerade militärisch agiert, und die USA, die gerade abziehen, in eine nachhaltige und verantwortliche Lösung ein? Und In welchem Umfang will die Verteidigungsminister deutsche Soldaten in das syrische Kriegsgebiet schicken?
Gerade diese Frage interessiert auch die Opposition.
Frau Kramp-Karrenbauer ist bereit, deutsche Bundeswehrsoldaten zu Tausenden als Bodentruppen in die Region zu entsenden. Ich finde das völligen Irrsinn,
sagt Sevim Dadelen von der Linken. Rüdiger Lukassen, Verteidigungsexperte der AfD und Oberst AD, nennt sogar eine präzise Zahl für eine deutsche Beteiligung.
Aus meiner Sicht ist eine verstärkte Kampfbrigade nötig und das sind ungefähr 7.500 Soldaten.
Die AfD unterstütze den Vorstoß der Verteidigungsministerin ausdrücklich, betont er noch und fügt hinzu, wenn dafür die jetzigen Auslandseinsätze im Nordirak und in Mali beendet würden. Heute nun musste sich Annegret Kramp-Karrenbauer im Verteidigungsausschuss erklären, in nicht öffentlicher Sitzung. Hinterher hörte man Kommentare wie Luftnummer, Dilettantismus oder Totgeburt. Und Regierungssprecher Steffen Seibert fasst die Lage so zusammen.
Die Meinungsbildung in der Bundesregierung zum Vorschlag der Verteidigungsministerin ist noch nicht abgeschlossen.
Nun haben wir gehört, es hagelt Kritik, nicht abgestimmt mit der düpierten SPD, noch dazu in SMS-Manier. Nächster Kritikpunkt, die Bundeswehr sei auf einen solchen Einsatz nicht vorbereitet, sei jetzt schon nahe der Belastungsgrenze. Wo bitteschön sollen die Soldaten herkommen und noch dazu das Material? Ganz zu schweigen von den rechtlichen Grundlagen. So, die deutschen Reaktionen schauen wir auf die aus Brüssel, wo AKK den Vorstoß, übrigens unter dem Dach der UN, wie sie heute präzisierte, am Rande des Treffens der NATO-Verteidigungsminister morgen und übermorgen vorstellen will. In Brüssel ist unser Korrespondent Samuel Jakisch. Guten Abend.
Hallo.
Herr Jakisch, Brüssel als Sitz der EU und der NATO. Von dort kein offizieller Kommentar zum Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer. Es ist auffällig ruhig bei Ihnen. Was bedeutet das?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen ist man auch hier überrascht von der Form und der Art. Man habe selbst aus den Medien von diesen Plänen erfahren, hören wir aus den Delegationen bei der NATO. Und zweitens hat Deutschland diesen Vorschlag bisher nirgendwo offiziell eingebracht, weder im Europäischen Rat bei der EU noch im Nordatlantikrat, also dem obersten Gremium bei der NATO. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer nicht die Bundesregierung ist, auch nicht für sie sprechen kann, sondern dazu gehört auch die SPD. Die ist eben noch zurückhaltend und die deutschen Botschaften bei der EU und übrigens auch bei der NATO, die unterstehen dem Auswärtigen Amt, also Heiko Maas. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Zurückhaltung. Man betrachtet das hier nicht als Position Deutschlands, sondern erstmal nur die einer Ministerin, sagt ja heute auch nochmal der Regierungssprecher in Berlin. Deshalb hat sich hier auch noch niemand damit offiziell befasst in Brüssel, aber das Thema ist es natürlich trotzdem auf den Gängen, bei der Plauderei am Kaffeeautomat, aber eben noch nicht auf der offiziellen Tagesordnung.
Militärische Zurückhaltung gilt in Deutschland als Tugend. In anderen Ländern wird dieses Deutsche sich raushalten, aber eher als Drückebergerei interpretiert. Jetzt macht Deutschland den ersten Schritt und überlässt es nicht vornehm anderen. Das müsste ja eigentlich gut ankommen.
Das stimmt, es ist in Deutschland schwerer als im Rest der EU, Mehrheiten zusammenzubekommen im Bundestag für militärische Interventionen. Schon das Thema Rüstung ist weniger beliebt bei deutschen Wählern als jetzt zum Beispiel in Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien. Deshalb wird das schon gutiert, wenn dieser Vorstoß nun ausgerechnet aus Berlin kommt. Aber er bringt eben auch Fragezeichen mit sich. Welches Ziel soll diese Mission haben? Welchen Umfang? Welche Mittel? Wenn man das unter UN-Mandat machen will, wie soll man Russland davon überzeugen? Da ist die Ministerin sehr vage geblieben bisher. Kann man natürlich sagen, das klären wir später, aber diese Details sind entscheidend. Syrien ist der komplexeste Krisenherd der Welt momentan. Es ist wahnsinnig gefährlich, buchstäblich für Leib und Leben sowieso, aber eben auch politisch in Situationen zu landen, die man vorher nicht geplant oder einkalkuliert hat. Aber die Tatsache an sich, dass ausgerechnet Deutschland mit dieser Idee kommt, dem in der Tat nachgesagt wird, dass es, wenn es schmutzig wird, gern viel redet, aber wenig macht. Dieser Umstand, der ist durchaus positiv aufgenommen hier in Brüssel.
Die US-Einheiten, die standen ja bis vor kurzem noch wie ein Schutzschild zwischen der Kurdenmiliz und der Türkei. Aber US-Präsident Trump will raus aus diesen endlosen, lächerlichen Kriegen, wie er twittert. Jetzt muss Europa in dieser Lage lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber bislang ist 8 Jahre lang im Grunde gar nichts passiert. Völlige Leere, großes Schweigen. Hat Europa da in letzter Zeit, in den letzten Jahren kapituliert?
Naja, kapituliert fände ich ein bisschen harsch. Also es gibt ja eine Syrien-Strategie der EU von 2017. Es gibt eine Anti-IS-Strategie von 2015. Die EU ist größter humanitärer Helfer in dieser Region. 17 Milliarden Euro sind da bisher geflossen. Das ist verhältnismäßig wenig, aber es rettet trotzdem Menschenleben. Es gab zahllose Syrien-Konferenzen hier in Brüssel, Geberkonferenzen, Friedenspläne und Lösungsideen für den Übergangsprozess. Das war schon so das, was die EU am besten kann. Also sie tut, sie sammelt Geld ein, sie vermittelt politisch, sie schreibt Papiere. Was sie nicht kann, ist militärisch eingreifen und diese Zaungastrolle militärisch ändern. Das können nur einzelne Mitgliedstaaten machen und dafür ist die EU einfach noch zumindest die falsche Adresse. Und was sie bisher schlicht nicht will, aus welchen Gründen auch immer, gute oder schlechte, das ist der Einsatz ihrer schärfsten Waffe, nämlich Wirtschaftssanktionen, zum Beispiel jetzt gegen die Türkei. Das wird in diesen Tagen in Straßburg im Parlament wieder laut gefordert, sogar von ziemlich vielen, aber es gibt eben keine Einstimmigkeit.
Aktuell hat die EU sich ja nicht mal auf ein allgemeines Waffenembargo gegenüber der Türkei verständigen können, um die verbale Verurteilung der türkischen Offensive praktisch zu flankieren. Wenn wir über europäische Uneinigkeit sprechen, welche Rolle spielen da in der Syrien-Türkei-Frage speziell Ungarn und Polen?
Ungarn spielt eine ziemlich große Rolle. Das ist das einzige Land unter den noch 28 der EU, das den Angriff der Türkei offen befürwortet. Man begründet das mit der Erwartung, dass auf diese Weise weniger Flüchtlinge nach Europa kämen, was mir persönlich offen gestanden nicht einleuchtet. Aber es gibt zumindest ein sehr enges Verhältnis zwischen Budapest und Ankara. Beide Seiten wollen das ausbauen, aus wirtschaftlichen Gründen und jeweils innenpolitischen. Polen hat zur Türkei keine so dezidierte Meinung, aber sehr wohl eine zu den USA. Die USA sind für sie Schutzmacht gegen Russland gefühlt. Polen sucht unbedingt die Nähe zu Washington, ist skeptisch gegenüber allen Überlegungen der EU, sich von den USA abzuwenden, zu emanzipieren, auf eigenen Füßen zu stehen. Da sagen die Polen, dabei können wir nur schlechter wegkommen als bisher. Und für alles Militärische in der EU sehen die Polen sowieso die NATO zuständig mit den USA. Es sind ja alle EU-Staaten auch NATO-Staaten. Also Ungarn auf jeden Fall, Polen auch. Das sind nicht die einzigen, aber schon mal zwei Kandidaten, die einheitliche Positionen der EU da sehr schwierig machen, bis unmöglich.
Wenn wir nochmal auf die Schutzzone zurückkommen, würde das mit einem europäischen Einsatz für Syrien einfacher gehen, wenn es zum Beispiel in der Vergangenheit gelungen wäre, eine eigene europäische Armee aufzustellen, sich auf eine eigene Sicherheitspolitik zu verständigen und überhaupt mal die großen Linien zu definieren?
Das wäre zweifellos hilfreich. Über diesem Problem steht aber so ein bisschen das Metaproblem der EU in Sachen Außenpolitik. Verteidigung, Sicherheit, Außenpolitik, alles Militärische, das ist den EU-Verträgen gemäß Sache der Mitgliedstaaten. Das ist nicht Aufgabe dieser Einrichtung Wirtschaftsunion, Europäische Union. Alles muss einstimmig passieren demzufolge. Es gibt viele, die das ändern wollen zugunsten des Mehrheitsprinzips. Jean-Claude Juncker hat das erst gestern wieder in seiner Abschiedsrede vom Parlament nochmal gefordert. Aber man kann das sehr leicht fordern bis zu dem Moment, wo man selbst vielleicht überstimmt wird. Und wenn man sich das mal vorstellt, wenn der Bundestag zum Beispiel gegen einen Einsatz der Bundeswehr in Syrien oder wo auch immer stimmt und die Bevölkerung das auch nicht will, dann stimmen aber 20 andere EU-Staaten dafür und die Jungs und Mädchen müssen trotzdem in den Krieg, vielleicht noch unter einem ungarischen Kommandanten in einer EU-Einheit. Ich glaube, davon sind wir in Brüssel auf jeden Fall, aber auch speziell in Deutschland noch weit entfernt, das zu akzeptieren.
Samuel Jakisch aus Brüssel, besten Dank. Schutzzone, so lautet auch der Titel eines viel diskutierten Romans von Nora Busson, in dem sie vom Leben einer Mitarbeiterin der Vereinten Nationen erzählt. Ein Leben zwischen New York, Burundi und Genf. Es werden große Fragen verhandelt. Der Traum der Menschheit, eine befriedete Welt zu schaffen, das Scheitern, auch das menschliche, persönliche Scheitern. In einem Schweizer Café trifft die Hauptfigur Mira eine Kollegin aus alten Zeiten, Sarah. Sarah ist inzwischen völlig desillusioniert.
Manchmal kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal mit wirklichen Menschen gearbeitet habe und nicht bloß mit Statistiken, sagte sie. Ist doch zynisch. Entschuldige. Zuerst afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme, weil sich einfach niemand die Hände an dem Kontinent schmutzig machen wollte. Weil es nicht rentabel war, dort die eigenen Soldaten erschießen zu lassen. Und nach Ruanda war doch niemand geläutert. Man kam nur mit neuen Schlagwörtern, Perspektiven, Zukunft, wie aus einer Werbeanzeige für eine bessere Welt. Hat ja wunderbar geklappt. Jetzt brennen in Bujumbura wieder die Straßen. Wann bist du gegangen? Ein paar Wochen vor dem Putschversuch. Ich bin bis zum Schluss geblieben, bis sie uns rausgeworfen haben. Nein, verzeih, die Gespräche mit uns eingestellt, so nennen sie es. Und jetzt ist alles so, als wären wir nie da gewesen oder sogar schlimmer. Aber was haben wir erwartet? Dass wir mal eben aus der Schweiz anrücken, ein bisschen Stacheldraht um ein Gelände spannen und darin den Entwicklungserfolg eines Landes beschließen, für das sich niemand interessiert außerhalb der Mission? Wir haben immerhin was versucht. Es ist schiefgegangen, ja, aber wir haben es versucht. Du warst nicht bis zum Putsch da, sagte Sarah. Es ist, als würdest du ein Kind aufziehen und dann siehst du, wie es in den Fluss fällt und einfach untergeht. Es ist nicht dein Kind, es war nur eine Mission. Du hast es ja nicht mehr mitbekommen am Ende, wie alles wieder zusammengebrochen ist. Es war so sinnlos, die ganzen Jahre waren so sinnlos, sagte sie. Du hast mal ziemlich anders geredet. Hab mich wohl vergiftet, sagte sie und blickte angespannt auf das Display. An einer Überdosis Idealismus.
Ein Auszug aus Nora Bossons neuem Roman. Sie hören HR2 Kultur, der Tag, Achtung, Sicherheitszone, Europa und der Krieg in Syrien. Wobei, was ist das eigentlich, eine Sicherheitszone? Was ist das klare politische Ziel? Geht es um eine traditionelle friedenserhaltende Mission der Vereinten Nationen, die die Konfliktparteien trennt, oder um den Schutz der Zivilbevölkerung? Antworten, die Kramp-Karrenbauer aktuell nicht gibt. Und das liegt vielleicht ein Stück weit auch in der Natur der Sache, in der Natur des Begriffs. Denn er selbst ist auch alles andere als trennscharf. Anfang der 90er Jahre, mit Ende des Kalten Krieges, hat die internationale Gemeinschaft vermehrt Schutzzonen errichtet. In Srebrenica war das dann aber eine Schutzzone ohne jede Form von Schutz.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die UN-Schutzzone Srebrenica ist am Nachmittag in die Hände der bosnischen Serben gefallen. Damit ist die erste der 6 Moslem-Enklaven, die von den Vereinten Nationen besonders...
Es ist die Nachricht des Tages. Am 11. Juli 1995 dringen bosnische Serben gewaltsam in eine von den Vereinten Nationen eingerichtete Schutzzone ein und ermorden mehr als 8.300 bosnische Muslime. Das Massaker von Srebrenica während des Bosnienkriegs steht seither symbolhaft für das Versagen der Schutztruppen der Vereinten Nationen und für die Wirkungslosigkeit von UN-Schutzzonen. Doch was ist überhaupt eine Schutzzone? Eine fest abgesteckte Definition gibt es nicht. Begriffe wie Safe Havens, Safe Areas, Protected Areas oder Safe Humanitarian Zones werden mehr oder weniger synonym verwendet. Gemeinsam haben die verschiedenen Bezeichnungen aber, dass damit ein Bereich innerhalb eines Konflikt- oder Krisengebiets gemeint ist, errichtet und betreut durch die Staatengemeinschaft. Ziel ist es, die Zivilbevölkerung vor den schweren Menschenrechtsverletzungen zu schützen und vor Ort humanitäre Hilfe zu leisten. In Srebrenica versuchte der UN-Sicherheitsrat 1993 erstmals eine Schutzzone zu verwirklichen. Mit einem ausdrücklichen UN-Mandat wurden in Bosnien gleich 6 Safe Areas errichtet, um die muslimische Zivilbevölkerung vor serbischen Angriffen zu schützen. Dafür sollte die United Nations Protection Force, zu Deutsch Schutztruppe der Vereinten Nationen, sorgen. Allerdings waren weder Ausrüstung noch Truppenstärke der UN-Schutztruppen ausreichend, um den serbischen Angriff abzuwehren. Militärische Missverständnisse und Fehleinschätzungen vollendeten die Tragödie. Das niederländische UN-Kontingent in Srebrenica überließ die Bosnier ihrem Schicksal. Bei einer Gedenkfeier 2005, 10 Jahre nach dem Massaker, gedenkt der britische Außenminister Jack Straw.
Wir gedenken heute eines der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Europas seit 1945. Wir trauern um Tausende, die hier getötet wurden, und rufen uns ein Wort von Edmund Burke in Erinnerung. Das einzig Notwendige für den Triumph des Bösen ist, dass die Guten nichts tun.
Aber auch in Ruanda 1994 blieben die Bösen ungestört. Obwohl UN-Friedenstruppen im Land stationiert und UN-Schutzzonen eingerichtet waren, konnte das Massaker der Hutus an den Tutsis nicht verhindert werden. Innerhalb weniger Monate kamen bis zu 800.000 Menschen zu Tode. Der UN-Generalsekretär Kofi Annan meint im Jahr 2004:
The genocide in Rwanda should never ever have happened, but it did.
Der Genozid in Ruanda hätte nie geschehen dürfen. Die internationale Gemeinschaft hat dort versagt. Das muss uns für immer mit Reue und Schmerzen erfüllen.
Das Konzept bleibt eine Gratwanderung zwischen militärischem Einsatz und neutraler Friedensstiftung. Aber völlig aufgegeben ist die Idee nicht. Denn es ist nun mal eine der Kernaufgaben der Vereinten Nationen, Völkermord und Kriegsverbrechen zu verhindern.
Aber es gibt eben auch etliche Hürden, um eine solche Zone einzurichten. Völkerrechtliche Hürden, die wir besprechen möchten mit Professor Stefan Oeter, Rechtswissenschaftler an der Uni Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Oeter, die Begriffe gehen durcheinander. Sicherheitszone, Schutzzone, meint es eigentlich dasselbe?
Nein, das meint mit Sicherheit nicht dasselbe. Sicherheitszone ist ein völlig untechnischer Begriff. Auch die türkische Regierung nennt ihr Projekt ja eine Sicherheitszone. Was aber gemeint ist aus türkischer Sicht als im Grunde als eine Art besetztes Gebiet, als Glacis, das Sicherheit schafft für die Türkei. Während wenn man von Schutzzone spricht, da gibt es einen Kern, der ist ein technischer Begriff aus dem humanitären Völkerrecht. Und das meint eine Zone, die spezifisch zum Schutz der Zivilbevölkerung, die vor den Unbilden des Kriegs geschützt werden soll, eingerichtet wird. Das sind also eigentlich ganz unterschiedliche Konzepte.
Schutzzonen, die von der internationalen Gemeinschaft errichtet werden, sind aber weder im Völkerrecht vorgesehen oder definiert, noch in der UN-Charta. Warum eigentlich nicht?
Es gibt eigentlich zwei Wege, wie solche Schutzzonen eingerichtet werden können. Meist ist es eben bei Einvernehmen der Konfliktparteien, dass man einfach sagt, hier sind bestimmte Gebiete, die, in der es entweder eine besonders hohe Konzentration schutzbedürftiger Zivilbevölkerung gibt oder besonders wichtiges Naturerbe oder Kulturerbe, über die dann eine Vereinbarung geschlossen wird, sie aus dem Kriegsgeschehen herauszunehmen und zu entmilitarisieren und unter eine gewisse Überwachung zu stellen. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg ist, dass der Sicherheitsrat unter Kapitel 7, also mit seinen Zwangsbefugnissen, solche Schutzzonen auch verabschieden kann.
Es gibt aber auch Beispiele dafür, wo man solche Zonen ohne UN-Mandat durchgesetzt hat. Zum Beispiel 1991 nach dem Ende des Zweiten Golfkriegs in Nord- und Südirak, um wieder Kurden zu schützen, in diesem Falle vor irakischer Gewalt. Wäre das diesmal heute als so eine Art Koalition der Willigen nicht auch möglich, also ohne die Vereinten Nationen?
Theoretisch. Ich meine, das ist dann nochmal was anderes. Das ist dann so etwas Ähnliches, im Grunde ein funktionales Surrogat, das unilateral geschaffen wird. Das ist jetzt in dem Kontext natürlich nur sehr schwer vorstellbar, nachdem die USA dabei sind, sich zu verabschieden. Wer sollte zwangsweise gegenüber der Entschlossenheit der türkischen Regierung, die ja der mächtigste militärische Akteur vor Ort ist, wer sollte da eine solche Schutzzone durchsetzen? Also unilateral ist das kaum vorstellbar.
Die Beteiligten, die in dem Gebiet involviert sind, die müssen zustimmen. Das könnte in diesem Fall also nicht sein. Das ist nicht das Interesse Erdogans, der die Kurden ja gerade nicht schützen will, sondern vertreiben will. Also man könnte so eine Schutzzone nicht ohne türkische Einwilligung einfach durchziehen.
Die Vertreibungsabsicht könnte natürlich gerade ein Punkt sein für den Sicherheitsrat, dass das jetzt von außen über eine Kapitel-7-Resolution zu verankern. Ich sage jetzt nichts darüber, wie realistisch das realpolitisch ist, aber das wäre ja gerade ein Argument, weil man sieht, dass sich hier eine systematische Aktion ethnischer Säuberung von Vertreibung, im Grunde muss man sagen, von Kriegsverbrechen anbahnt. Das wäre ja gerade ein normatives Argument dafür, eine solche Schutzzone zu schaffen.
Aber dann bräuchte man den Sicherheitsrat und da würde dann wohl Russland nicht mitmachen.
Ja, das ist das Problem.
Wir haben gehört, es gibt historische Beispiele dafür, dass Schutzversprechen dramatisch nicht eingehalten wurden. Da ist das fast zeitgleiche Versagen in Srebrenica in Ruanda. Wobei nicht unbedingt das Konzept als solches falsch war, sondern dessen Umsetzung. Zum Beispiel sind die Zonen ja auch sinnvoll, um Fluchtbewegungen in größerem Ausmaß zu verhindern. Welche Bedingungen bräuchte es denn überhaupt dafür, dass eine solche Zone gelingen kann, wenn wir jetzt mal theoretisch davon ausgingen, es gäbe eine?
Ich meine, da hat man die Bosnien-Erfahrung, wo man ja solche Schutzzonen tatsächlich auch durch Sicherheitsratsmandate eingerichtet hatte. Und die Lektion da ist wiederum, man braucht entweder tatsächlich den Konsens der Konfliktparteien oder man muss das militärisch so ausstatten, dass man es auch tatsächlich gegen den Willen der Konfliktparteien durchsetzen kann. Das war das Bosnien-Problem, dass man da zwar symbolisch diese Schutzzonen errichtet hatte, die aber militärisch so sparsam unterlegt hat, dass dann letztlich die paar Soldaten, die da vor Ort waren, im Grunde Geiseln der Konfliktparteien waren. Das darf einem natürlich nicht passieren, wenn man weiß, dass man eigentlich nicht den Konsens der Konfliktparteien hat.
Also man muss bereit sein, die Schutzzonen zur Not auch gewaltsam zu sichern, alleine schon zur Abschreckung.
Ja.
Dann bräuchte man aber zum Beispiel ja auch eine Flugverbotszone.
Das hängt dann von der konkreten Konstellation an. Die Flugverbotszone gab es im Nordirak 1991 oder ab 1991. Wenn Sie den Konsens der Parteien haben, brauchen Sie die nicht. Wenn Sie es tatsächlich in gewissem Umfang zwangsweise durchsetzen wollen, dann brauchen Sie sie.
Auch das wäre in diesem Fall ja völlig unrealistisch. Ja. Das Beispiel Ruanda ist vorhin genannt worden, um Massaker von Hutu an Tutsi zu verhindern, errichtete eine französisch-senegalesische Militärkoalition im Südwesten Ruandas eine humanitäre Schutzzone, in der fanden dann aber auch Kriegsverbrecher Unterschlupf. Die
das war
Operation Türkis.
Das ist ein sehr problematisches Beispiel, weil es ja faktisch dann zu einer Art Rückzugskorridor für die Untäter aus der Hutu-Elite wurde, die dann sich über diesen Korridor nach Kongo zurückziehen konnten.
Aber kann das nicht potenziell grundsätzlich passieren? Also eine Konfliktpartei wird geschützt, lässt sich das verhindern?
Also man muss ja sagen, im Prinzip ist die Vorstellung der Schutzzone im Nordirak ja durchaus sinnvoll. Wir wissen, dass es hier ein Gebiet gibt, in dem bisher relativ ruhige Zustände herrschen, die Zivilbevölkerung nicht geflohen ist. Und wir wissen, dass jetzt ein Akteur da an die Stelle tritt, der im Grunde mit Gewalt die Bevölkerungszusammensetzung verschieben will, der die angestammte Bevölkerung zu erheblichen Teilen vertreiben will und sie durch andere ersetzen will. Das ist eigentlich genau die Situation, für die man dieses Instrument der Schutzzone hat.
Und die könnte dann auch durchgesetzt werden, weil bei Ihnen klangen jetzt viele Hindernisse durch.
Ja, ist gut. Die Hindernisse sind einfach da. Also das ist Bohren von ziemlich dicken Brettern, wenn man sowas ernst meint. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung sich bisher schon genau überlegt hätte, was das dann denn genau bedeuten soll.
Also zur Situation in Nordsyrien, nicht Nordirak. Professor Stefan Oerter von der Universität Hamburg, vielen Dank für das Gespräch. Vorhin haben wir Mira und ihre Bekannte Sarah kennengelernt in Nora Bossons Roman Schutzzone, um die es heute Abend auch bei uns geht in H2 Kultur der Tag. Hauptfigur Mira hat in Burundi gearbeitet, hat Berichte bearbeitet. Sie katalogisiert das Grauen, muss sich dabei aber gleichzeitig auch immer wieder den Sinn und die Erfolgsaussichten ihres Unterfangens vor Augen führen.
In der Nacht waren 5 Leichen ans Ufer des Rusizi gespült worden. Man fand sie am Morgen im Uferschlick, ein namenloses, raunendes, verschwommenes Mann. Niemand wollte sie als Erster gesehen haben. Niemand wollte allein bei den Leichen stehen. Jemand war schließlich über das sumpfige Gras und die zerbrochenen Schilfrohre gewartet und hatte mit einem Stock gegen eine der Leichen gestoßen. Die Haut war aufgeplatzt, wie ein zum Bersten gefüllter, poröser Ballon. Jemand war zur Straße gelaufen und hatte einen Wagen herangewunken. Die Bilder lagen auf meinem Schreibtisch. Ich schob sie an den Rand, fuhr mit dem Finger ihre Umrisse nach und suchte nach einer Farbe auf den Fotos, die ich beschreiben konnte, nach einem Glitzern im Wasser oder einem Schilfrohr, nach der Marke des Hemdes, das der linken Leiche bis zu den Achseln hochgeschoben worden war. Ein Wort, ein Detail, das nichts von der zerfressenen Haut verriet, von den Parasitenströmen. Ich strich mir den Pony aus der kalten Stirn und versuchte, die Bilder zu übersetzen in einem Bericht, in dem der Zwischenfall besorgniserregend, aber in keinem Fall als grundlegendes Scheitern unserer Arbeit erscheinen durfte, unserer Bemühungen, die Opposition zur Rückkehr ins Land zu bewegen. Wir scheiterten nicht, nicht in den Bereichen, niemals ganz. Wenn wir ganz scheiterten, wenn wir uns aus dem Land zurückzogen, wenn wir Burundi aufgaben oder die Regierung uns, dann war noch mehr verloren, als bereits verloren war. Natürlich stank der Optimismus, den ich zwischen den 5 Leichen auszubreiten hatte.
Nora Bosson, Schutzzone, erschien im Surkamp Verlag. Sie hören H2 Kultur, der Tag heute zu Syrien und der Idee einer Sicherheitszone dort. Die will auf ihre Weise die Türkei und hat vor knapp 2 Wochen begonnen, diese durchzusetzen mit dem Einmarsch türkischer Truppen. Da hätte Russland nun Einhalt gebieten können. Es gab gestern ein Treffen der beiden Präsidenten Erdogan und Putin. Immerhin gilt Russland als Schutzpatron des syrischen Machthabers Assad. Und Assad hatte eigentlich angekündigt, Zitat, mit allen legitimen Mitteln gegen die Aggression der Türkei kämpfen zu wollen. Aber es kam anders. Die Türkei hat mit Russland einen Partner bei dieser Sicherheitszone. Man will gemeinsam die Grenzregion kontrollieren. Die russische Militärpolizei ist bereits vorgerückt. Aus Sotschi, Oliver Schosch.
20 Grad und Sonnenschein über dem riesigen, palastartigen Präsidialgebäude am Schwarzen Meer in Sotschi. Das Wetter wurde extra für Sie angeschaltet, sagte Putin grinsend, als er Erdogan per Handschlag auf der Treppe begrüßte. Und dann zogen sich die beiden Präsidenten zurück zu einem Vier-Augen-Gespräch und zu einer größeren Runde mit den Außen- und Verteidigungsministern. Rund 6 Stunden dauerte das Ganze. Doch es hat sich für beide Seiten gelohnt. Herausgekommen ist ein 10-Punkte-Plan, der sowohl russische als auch türkische Interessen berücksichtigt. So der russische Präsident Wladimir Putin. Wir haben mehrfach betont, dass wir Verständnis für die Sicherheitsinteressen der Türkei haben. Und das geht nur, wenn die Souveränität und territoriale Integrität Syriens berücksichtigt wird. Das sind die grundsätzlichen Positionen. Wichtig ist, dass auch unsere türkischen Partner diese Meinung teilen. Die von der Türkei eroberten Gebiete in Nordsyrien sollen zunächst in türkischer Hand bleiben. Die kurdischen Kämpfer bekommen eine Frist bis kommenden Dienstag 18 Uhr. Bis dahin müssen sie sich mindestens 30 Kilometer von der syrisch-türkischen Grenze entfernen. Damit wäre die Forderung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach einer Pufferzone erfüllt. Ab dem 23. Oktober mittags um 12 Uhr werden die YPG-Milizen binnen 150 Stunden mit ihren Waffen die 30-Kilometer-Zone verlassen und wir werden ihre Stellungen und Schützengräben zerstören. Danach werden wir westlich und östlich unserer Operationszone in einer Tiefe von 10 Kilometern gemeinsame russisch-türkische Patrouillen beginnen. Aus Tal Rifat und Manbij werden die Terroristen mit ihren Waffen hinausgeleitet. Den Rückzug der kurdischen Kämpfer sollen der syrische Grenzschutz und die russische Militärpolizei kontrollieren. Erdogans Plan war es, einen Großteil der 4 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Türkei in den eroberten Gebieten anzusiedeln. Das kommentierte die russische Seite nicht direkt. Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte nur, es müssen Voraussetzungen geschaffen werden, dass syrische Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren können. Den Kurden gegenüber machte Russland keine direkten Zugeständnisse. Präsident Putin blieb in seiner Aussage vage. Es muss einen breiten Dialog geben zwischen der syrischen Regierung und den Kurden, die im Nordwesten Syriens wohnen. Es muss ein inklusiver Dialog sein, der die Rechte und Interessen des kurdischen Volks vollständig berücksichtigt. Das weitere Schicksal Syriens soll im sogenannten Astana-Format geregelt werden, durch Russland, die Türkei und den Iran. Und durch ein Verfassungskomitee, in dem die verschiedenen syrischen Gruppen vertreten sind. Es soll Ende Oktober in Genf tagen.
Den Ton in Syrien geben also gerade speziell Russland und die Türkei an. Die deutsche Verteidigungsministerin will in dieser Lage allerdings eine aktivere Rolle Deutschlands statt Verzagtheit in der deutschen Außenpolitik. Die Opposition, haben wir am Anfang gehört, spricht hingegen von einer irrwitzigen Idee, von einer Geisterfahrt, einer verzweifelten Hauruck-Aktion AKKs, um Stärke und Führung zu demonstrieren nach ihren unglücklichen Auftritten in der Vergangenheit. Und dann heißt es immer wieder, mit dieser Bundeswehr ja sowieso nicht zu leisten. Heute eine Karikatur dazu in der FAZ von Grieser und Lenz. Die Verteidigungsministerin deutet auf einen Plan B für Nordsyrien. Die Sicherheitszone umstellt mit Schrottgerät, dazwischen Feldjägerzäune und Pflanzenkübel mit ein paar stacheligen Kakteen. Harald Kujat ist Generalmajor AD, ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Herr Kujat, das wäre also unser deutscher Beitrag, das, was die deutsche Armee im Ernstfall zu bieten hätte für eine Schutzzone?
Das glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass die Verteidigungsministerin sehr wohl überlegt hat, auch geprüft hat, vielleicht zusammen mit dem Generalinspekteur. Ich glaube, sie hat das heute sogar betont, welche Optionen wir hätten für den Fall, dass sich ihr Plan realisieren ließe. Davon muss man, glaube ich, fest ausgehen. Denn es ist ja völlig klar, und dessen ist sie sich sicher auch bewusst gewesen, wenn wir nicht vorangehen mit dem Angebot eines großen deutschen, eines robusten deutschen Beitrags, dann wird aus diesem Plan sowieso nichts.
Man reißt sich jetzt nicht gerade um Aufgaben, sagt aber der Wehrbeauftragte des Bundestages. Wie sieht das aus mit Personal von anderen Ländern? Das bräuchte man ja auch. Welche Regierungen sollen bereit sein, ihre Soldaten einer solchen Gefahr auszusetzen?
Ja, man reißt sich natürlich nie um zusätzliche Aufgaben. Die Bundeswehr ist ja auch ziemlich engagiert in Auslandseinsätzen und darüber hinaus. muss sie langsam auch wieder zurückkehren zu ihrer eigentlichen Kernaufgabe, nämlich die Fähigkeit zur Landes- und Bündnisverteidigung wiederherzustellen. Also die Bundeswehr ist schon ganz gut beschäftigt. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, die Sie stellen, wer soll es eigentlich machen außer Deutschland? Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Frau Kramp-Karrenbauer da ihre europäischen Verbündeten in der NATO im Auge hat und deshalb auch dieses Thema morgen in der Verteidigungsministerkonferenz oder am Rande der Verteidigungsministerkonferenz ansprechen wird. Also das wären in der Tat die großen europäischen Verbündeten wie Frankreich, Großbritannien, aber auch Italien und andere Europäer. Ich glaube, die Amerikaner scheiden dabei aus und die Türken müssen zwangsläufig ausscheiden. Aber es wäre dann eine europäische Maßnahme innerhalb der NATO, wobei die Europäer natürlich hier sich darum bemühen, sozusagen vor ihrer Haustür für Stabilität zu sorgen und natürlich auch ihre eigenen Sicherheitsinteressen im Auge haben, denn die sind von diesen Ereignissen in Syrien unmittelbar betroffen.
Und Sie wären da jetzt zuversichtlich, dass die mitziehen?
Nein, ich bin überhaupt nicht zuversichtlich, dass sie mitziehen. Ich hoffe, dass Frau Kramp-Karrenbauer so viel Überzeugungskraft aufbringt, um unsere Verbündeten zumindest zu einer solidarischen Geste zu veranlassen. Nein, ich denke gerade das, was Sie in dem Beitrag zuvor geschildert haben, nämlich die Vereinbarung zwischen Erdogan und Putin, ist natürlich ein großes Hindernis, denn dadurch wird die Lage zunächst mal stabilisiert. Ich betone zunächst, wir wissen ja nicht, was nach 5 oder 6 Tagen passiert. Und es verfestigen sich natürlich auch die Verhältnisse so, wie sie die Türkei geschaffen hat, nämlich mit dieser Zone, in der türkische Truppen jetzt als Besatzungsmacht sind und dort nach der Vereinbarung mit Putin auch bleiben sollen. Also es wird wesentlich schwieriger, durch diese Vereinbarung zu einer Lösung zu kommen, an der die Europäer beteiligt sind.
Und die Türkei muss jetzt auch offenbar nicht mehr mit amerikanischer Gegenwehr rechnen. Die USA heben jetzt die Sanktionen auf gegen die Türkei wegen des Waffenstillstands, der in Washington als dauerhaft bezeichnet wird. Das bleibt aber erstmal abzuwarten, oder?
Naja, zunächst mal ist diese Botschaft des amerikanischen Präsidenten eine Botschaft nach innen. Er verkauft die Regelung, die jetzt erreicht wurde, als großen amerikanischen Erfolg. Dabei wird aber sicher der informierte Beobachter nicht vergessen, dass die Situation, diese wirklich schwierige Situation ja durch den amerikanischen Präsidenten ausgelöst wurde. Also ich glaube, das muss man nicht weiter kommentieren, was der amerikanische Präsident da heute gesagt hat.
Schauen wir auf die andere Seite. Russland ist die einzig verbliebene Ordnungsmacht in Syrien. Viele Beobachter sagen, der eigentliche Gewinner, der alle anderen Kräfte dauernd gegeneinander ausspielen kann. Vorhin haben wir aus völkerrechtlicher Perspektive gehört, keine Schutzzone ohne die Einwilligung der Konfliktparteien, also auch die Russlands. Wie könnte das denn gelingen, Moskau einzubeziehen?
Naja, zunächst mal wäre es wichtig, dass wir klare Begriffe benutzen. Wenn wir selbst sagen, wir wollen eine Sicherheitszone haben, dann liegt es sehr nahe, dass man diesen Vorschlag mit dem identifiziert, was die Türken als Sicherheitszone bezeichnen. Das ist aber etwas völlig anders. Die türkische sogenannte Sicherheitszone dient dem Schutz aus türkischer Sicht der Türkei. Aber die Sicherheitszone, die Frau Kramp-Karrenbauer im Sinn hat, das ist ja eigentlich eine Schutzzone und sie soll dem Schutz der Bürger dort im Nordirak dienen. Also, aber dafür brauchen wir in der Tat Russland. Wir brauchen zunächst mal eine UN-Resolution des UN-Sicherheitsrates und da ist auch natürlich die Stimme Russlands gefragt. Russland müsste dem zustimmen. Vorteilhaft wäre auch, wenn die noch souveräne Regierung in Syrien damit einverstanden wäre. Aber es wird schwierig, das umzusetzen, auch mit Russlands Zustimmung. Ich persönlich bin der Meinung, dass es im Augenblick da wenig Bewegungsmöglichkeiten gibt. Aber ich würde längerfristig nicht ausschließen, dass sich dann diese Frage, ob man nicht doch Frau Kramp-Karrenbauers Vorschlag umsetzen könnte, erneut stellt. Und ich denke auch, dass sogar Russland möglicherweise daran ein Interesse hat, weil eine solche Schutzzone von Europäern geschützt. Natürlich bedeutet das eine ganz, ganz enge Abstimmung, militärische Abstimmung und politische Abstimmung zwischen denen, die die Schutzzone betreiben, und Russland erfolgen muss. Und wenn das beispielsweise die NATO machen würde oder die Europäer in der NATO, dann würde sich Russland auf jeden Fall davon versprechen oder auch erwarten, dass das Verhältnis zwischen der NATO und Russland wieder in Ordnung gebracht wird. Auch das Verhältnis Europas mit Russland wieder in Ordnung gebracht wird, also normalisiert wird. Bis hin zu der Frage, ob man nicht tatsächlich damit beginnen kann, Schritt für Schritt die Sanktionen aufzuheben. Also das hat einen gewissen, ich weiß, das steht nicht im Zentrum der Überlegung, es ist also sozusagen eine seitliche Arabeske, aber es ist eine Überlegung, die Präsident Putin mit Sicherheit anstellt.
Harald Kujat, früher Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Danke für das Gespräch. Kommen wir nochmal zurück auf Nora Boussons Roman Schutzzone. Die Experts in Burundi treffen sich. Der Weinhandel funktioniert. Bisher waren die Ausländer Beobachter, aber keinesfalls Opfer. Aber das kann sich ja ändern.
Ganz ausgezeichnet der Wein. Rhein-Mosel. Und wir wandten unsere Köpfe, als im Nebenraum Glas zerbrach. Eine Sekunde lang gab es kein Atmen im Raum. Von keinem der 34 geladenen Gäste, von denen möglicherweise nicht alle anwesend waren. Aber jetzt zählte keiner mehr durch. Eine Detonation, sagte jemand. Nein, Schüsse, berichtigte die Frau des Gastgebers. Detonationen lassen den Boden vibrieren. Einige lachten, kalt und hektisch, wie damals in der Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Berlin nach Paris. Die Triebwerke waren ausgefallen und wir sanken auf Frankfurt zu. Während der Ansage aus dem Cockpit brachen wir alle in Lachen aus. Notlandung, was für ein merkwürdiges Wort. Es war der Moment, den wir so oft zur Seite geschoben hatten. Und ich erinnerte mich an die Gedanken, die ich im Flugzeug gehabt hatte. Es ist nur Routine. Alles, was man erlebt, ist im Grunde Routine. Aber warum ist die Stewardess nervös? An welches Lied soll ich denken, falls es doch nicht Routine ist? Es ist doch niemand im Garten, fragte ein älterer Mann. Oder er stellte es nur fest, im Garten kann niemand sein. Nur der Wachschutz. Das sind doch Schüsse. Haben Sie das nicht gehört? Nein, niemals. Das sind keine Schüsse. Haben Sie das davor gehört? Das waren Schüsse. Das jetzt, das sind keine Schüsse. Es gibt doch keinen Grund. Aber Sie haben doch von den Leichen gelesen, die im Fluss angespült wurden. Das ist doch etwas anderes. Ethnische Konflikte.
Nora Boussong. Sie hören H2 der Tag. Heute zur Situation in Nordsyrien. Die US-Amerikaner sind dort raus, aber Macht kennt kein Vakuum. Und so gehen die Türken rein. Die Kurden fliehen und die Russen patrouillieren gemeinsam mit den Türken, während die russische Armee gleichzeitig aber den türkischen Vormarsch bremsen soll. Eine absurde Situation, eine gefährliche, eine Wachablösung. Man könnte noch viele andere Beschreibungen anfügen. US-Präsident Trump hat dafür zwei weitere. Der Truppenabzug strategisch brillant und die Kurden sind überaus glücklich über die Lösung, twitterte er. Was für ein Hohn für die Menschen an der syrisch-türkischen Grenze. Über ihre Lage in der Stadt Usaybin, Karin Sens.
Rund ein Drittel der Einwohner haben die Stadt verlassen. Amina ist mit ihrer Familie geblieben. Wir warten auf heute Abend, auf den Zeitpunkt, zu dem die Waffenruhe endet. Wir wissen nicht, ob wir danach bleiben oder gehen. Wir sind einfach durcheinander. Sie sind Kurden wie die meisten in der Grenzstadt. Ihre Nichte Nufusa steht auf dem Balkon ihrer Wohnung im vierten Stock eines modernen Wohnhauses. Zwischen den Häuserfluchten sieht man die Grenzmauer zu Syrien, ganz nah. Der Rest der Familie lebt da drüben, sagt die 43-Jährige, in Kamischli. Schwester, Brüder, Tanten. Es ist schon lange kompliziert, sie zu treffen. Das letzte Mal sind sie im Irak zusammengekommen. Sie kam aus der Türkei, die anderen aus Syrien. 24 Stunden war sie unterwegs. Dabei wären es zu Fuß über die Grenze nur ein paar Minuten. Als ich vor 7 oder 8 Monaten aus dem Irak zurückkam und wir über die türkische Grenze kamen, da habe ich gesehen, wie sie auf der syrischen Seite Gräben ausgehoben haben, um sich auf die türkische Offensive vorzubereiten. Vor knapp 2 Wochen war es dann soweit. Die türkische Armee griff auch Kamischli an. Seitdem leben sie in Angst. in doppelter Angst. Zum einen wegen der Familie drüben in Syrien. Wenn wir die Bomben hören, muss ich weinen. Ich mache mir sofort Sorgen. Was passiert auf der anderen Seite mit meiner Familie und den Nachbarn? Ist jemand verletzt oder tot? Ist den Kindern was passiert? Sofort rufen sie drüben an, sagt Nufusa. Sie hat sich inzwischen im Wohnzimmer auf die rosa Couch gesetzt. Immer wieder kommen ihr die Tränen. Ihre kleine Tochter Susin turnt munter auf ihrem Schoß rum. Der Schein trügt. Meine Kleine, sie ist 3 Jahre alt, braucht normalerweise keine Windeln mehr. Jetzt aber leider schon wieder wegen der Bomben. Wenn sie die hört, will sie sofort auf meinen Arm. Oder wenn wir in den Park gehen und sie hört Bomben, dann sagt sie, lass uns schnell heimgehen. Nufusa erzählt, als würde es im Moment keine Waffenruhe geben. Und sie glaubt doch nicht so recht daran, dass der Krieg morgen nicht wieder weitergeht. Ihre Tante Amina sitzt ganz aufrecht im Schneidersitz auf der Couch, so wie sie in den alten Häusern normalerweise auf dem Boden saßen. Sie wirkt dabei fast herrschaftlich. Mit der Kurdenmiliz YPG könnten sie in Kamischli gut leben, erklärt sie. Mit allen anderen, ob mit den Türken, Russen oder dem syrischen Regime, aber nicht. Auch von der international kontrollierten Schutzzone hält sie wenig. Wir vertrauen niemandem in der Welt. Wenn Sie mich fragen, will ich, dass die Kurden sich selbst kümmern. Wir wollen unsere eigene autonome Region. Sie streicht der kleinen Susin über den Kopf, aber ihr Gesicht wirkt hart und verbittert, als sie erzählt. Sie weiß, von der Selbstverwaltung in Nordsyrien sind sie im Moment weiter entfernt denn je.
Mehr als 300.000 Menschen sind inzwischen nach Schätzungen der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte aus der Grenzregion geflüchtet. In 8 Jahren Krieg in Syrien soll insgesamt 500.000 Menschen getötet worden sein. Tatenlos zusehen? Ein Skandal. Und so wird ja auch mantrahaft immer wieder deutsches Engagement gefordert. Nicht nur speziell in Syrien, sondern ganz allgemein auf der Welt. Von deutschen Ministern und Bundespräsidenten, aber es folgen keine Taten. Nora Müller leitet den Bereich internationale Politik und das Hauptstadtbüro der Körber-Stiftung. Guten Abend.
Hallo Frau Piroth.
Frau Müller, Sympathien für Auslandseinsätze sind bei Deutschen traditionell begrenzt. Kann man eine Politik gegen die Mehrheit machen? Der Bundestag müsste da auch noch zustimmen. Sprich, es geht ja nicht nur um ein internationales Mandat, sondern auch um eines der deutschen Bevölkerung.
Absolut. Ich glaube, in der Demokratie ist es immer schwierig, Politik gegen die Mehrheit zu machen. Insofern wäre mein Plädoyer dafür, dass die deutsche Politik, aber auch der vorpolitische Bereich im Sinne von Thinktanks, Stiftungen, ein Stück weit aber auch die Medien, sich noch mehr Mühe geben müssen, Außenpolitik zu erklären. Das ist das eine. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man den Menschen sagt, warum wir in solche Einsätze, wie zum Beispiel jetzt die aktuelle Debatte Richtung Nordsyrien, warum es da wichtig ist, dass Deutschland sich möglicherweise engagiert. Man hat oft das Phänomen, dass von der deutschen Politik nicht richtig kommuniziert wird, dass unser sicherheitspolitisches Umfeld in Europa viel volatiler, viel unsicherer geworden ist, als das noch für 4, 5, 6 Jahren möglicherweise der Fall war. Insofern wäre mein Plädoyer immer dafür, wir müssen den Bürgern, dem Wähler auch reinen Wein einschenken und sagen, es wird um uns herum viel ungemütlicher, als es das vor einiger Zeit noch war. Die USA ziehen sich zunehmend zurück aus ihrem internationalen Engagement und da können wir nicht an der Seite stehen und einfach sagen, interessiert uns alles nicht, wir sind die große Schweiz in Anführungsstrichen in der Mitte Europas und lassen alle Stürme der Welt an uns vorbeiziehen. Das wird auf die Dauer nicht funktionieren und diesen Punkt muss man aber machen und den muss man eben auch ganz klar und offen kommunizieren und einfach, ja, ich würde sagen, dem Bürger reinen Wein einschenken, wenn sie so wollen.
Woher kommt denn dieser Wunsch nach Beständigkeit, danach die große Schweiz zu sein, wie Sie sagen?
Deutschland hatte ja lange Zeit eine Kultur der außenpolitischen und auch der sicherheitspolitischen Zurückhaltung. Und insofern sind wir noch nicht daran gewöhnt, uns international stärker zu engagieren, international stärker auch Verantwortung zu übernehmen. Und dann gab es sicherlich deutsche Engagements im Ausland, die nicht von allen als großer Erfolg bewertet wurden. Stichwort Afghanistan, da ist die Bilanz ja mindestens durchwachsen aus Sicht der Bevölkerung. Insofern gibt es da ein Gefühl, wir lassen lieber die Finger davon, das ist möglicherweise risikobehaftet. Wenn wir da mitmachen, dann könnte das auch mit hohen Kosten für uns verbunden sein. Was wird das Argument, was in dieser Debatte immer nicht so zum Tragen kommt, ist, dass nicht tun, sich nicht einmischen, am Ende des Tages auch mit Kosten verbunden ist. Und ich glaube, gerade wenn wir über unsere europäische Nachbarschaft reden und die Stabilisierung dieser Nachbarschaft, dann können wir es uns einfach nicht mehr leisten, dort die Dinge einfach laufen zu lassen. Denn das, was da passiert, das haben wir jetzt schon in vielfachen Beispielen gesehen, das betrifft am Ende auch uns ganz unmittelbar. Und wir wollen eben nicht, dass am Ende andere für uns da Entscheidungen treffen, die sich dann auf uns auch ganz konkret auswirken.
Sie fordern den Mut, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, eine breite Debatte zu führen über Interessen und Ziele der deutschen Außenpolitik. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das jetzt versucht anzustoßen, aber nun steht sie so einigermaßen im Regen da.
Man kann viel Fragezeichen setzen hinter die Initiative der Verteidigungsministerin, sowohl was die eigentliche Substanz angeht, als auch die Art und Weise, wie das hier innenpolitisch eingetütet wurde. Was mir an dieser ganzen Sache gefällt, ist, dass wir jetzt wieder über Deutschlands Rolle in der Welt und in unserer europäischen Nachbarschaft reden. Was können wir, was müssen wir als Deutschland tun, um in dieser Region um uns herum, die ja äußerst volatil ist, für Stabilität zu sorgen? Und wichtig ist, glaube ich, auch der Aspekt, dass wir nicht nur in gewisser Weise eine Verpflichtung haben, das zu tun, sondern dass es auch in unserem ureigensten Interesse ist. Denn wenn es in Syrien unsicher ist, wenn es in Nordafrika schwierig ist, dann hat das unmittelbare Rückwirkungen auch auf unsere eigene Sicherheit. Und da finde ich, sollten wir nicht an der Seite stehen und die Dinge einfach laufen lassen.
Und natürlich auch Auswirkungen auf Flüchtlingsbewegungen. Auch daran wird vielleicht die CDU kein Interesse haben. Jetzt kann ein einzelnes Ministerium keine internationale Politik gestalten. Die muss von vielen getragen werden. Was kann da ein vergleichsweise kleines Deutschland ausrichten, wenn die Widerstände eben international doch so groß sind? Da geht ja niemand freiwillig rein in den Hexenkessel Syriens von Deutschlands Verbündeten.
Das ist vollkommen richtig. Wir haben ja auch schon im Laufe der Sendung gehört, wie schwierig das alles ist. Andererseits ist Deutschland mindestens im europäischen Kontext ja gar nicht so klein, wie Sie sagen. Wir sind das größte europäische Land, das wirtschaftlich potenteste europäische Land. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik so gestalten, dass sie eben auch kompatibel ist mit dem wirtschaftlichen Gewicht, was wir in Europa haben. Insofern glaube ich schon, dass wenn solche Impulse aus Berlin kommen, die auch Gehör finden in Brüssel und anderswo, dass man natürlich solche Vorschläge auch mit Substanz unterlegen muss, dass man sehr genau schauen muss, welche Rolle konkret Deutschland übernehmen könnte, wie man sowas auch innenpolitisch geschickt einfädelt. Das ist alles richtig. Aber ich glaube schon, dass, wenn Deutschland solche Vorschläge macht, da zunächst mal sehr genau hingehört wird.
Warum kommt dieser Vorstoß von Frau Kramp-Karrenbauer gerade jetzt? Als vorübergehendes Mitglied des UN-Sicherheitsrates hatte Deutschland seit Anfang des Jahres die Gelegenheit, so eine Sicherheitszoneninitiative auf den Weg zu bringen. Passiert ist da aber nichts.
Das stimmt, und da kann man natürlich mutmaßen, warum auch aus innenpolitischen Gründen möglicherweise jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, so eine Initiative zu lancieren. Aber mein Punkt ist nochmal, ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt eine Debatte darüber führen, wie wir unsere eigene Rolle verstehen bei der Stabilisierung unserer Nachbarschaft, das ist erstmal die gute Nachricht. Und natürlich müssen wir auch darüber reden, wie die Substanz einer solchen Initiative aussieht. Kann das tatsächlich funktionieren? Wer sind mögliche Partner? Wie verhalten sich Russland und die Türkei dazu? Das sind alles wichtige Fragen, die geklärt werden müssen, aber wie gesagt, ich glaube, es ist erstmal gut und richtig, dass wir darüber diskutieren, wie wollen wir uns eigentlich außen- und sicherheitspolitisch als Deutschland aufstellen. Und das ist eine Diskussion, die eben nicht nur in Expertenzirkeln oder innerhalb der Regierung geführt werden muss, sondern die muss wirklich in die breite deutsche Öffentlichkeit getragen werden. Und mein Eindruck ist zumindest, wenn ich mir so die Medienlandschaft in den letzten Tagen angucke, dass da doch eine Kontroverse über diese AKK-Initiative, nenne ich sie mal, eine Kontroverse tatsächlich stattfindet, die eben auch medienwirksam ausgetragen wird.
Nora Müller, Bereichsleiterin Internationale Politik und Leiterin des Hauptstadtbüros der Körber-Stiftung. Vielen Dank. Deutsche Außenpolitik, das hieß in den vergangenen Monaten vor allen Dingen Skandale um Beraterverträge und die Gorch Fock. Zeit für einen Weckruf. Vielleicht sollte man den nächsten Vorstoß besser vorbereiten, aber schön, dass Berlin überhaupt mal ein Lebenszeichen von sich gibt. Das war HR2 Kultur, der Tag. Achtung, Sicherheitszone haben wir getitelt. Europa und der Krieg in Syrien. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.